Nachdem die Invest 2024 erfolgreich über die Bühne gebracht wurde, haben wir hier noch ein besonderes Schmankerl für euch. Die Aufzeichnung eines Blogger-Vortrags, eines Bloggers, der bei uns auf der Blogger-Lounge live zu sehen war. Vielleicht seid ihr nächstes Jahr auch dabei. Ansonsten hier auf jeden Fall mal die versprochene Aufzeichnung.
Ja, hallo zusammen. Super, dass so viele hierher gekommen sind, trotz des tollen Wetters. Das freut mich und ich wollte ein bisschen was erzählen zu meiner Strategie. Ich habe sogar was vorbereitet, leider ist das jetzt nicht auf dem Stick, aber ich erzähle ohnehin lieber frei, ohne Präsentation, insofern ist das kleine Unglück okay. Ja, ich wollte einfach erzählen, was ich so mache, wie ich anlege, und das ist extrem konservativ. Die Aktien sind eigentlich Blue-Chip-Companies im Großen und Ganzen, die 100 Jahre alt sind oder 150 Jahre, sowas wie Kraft Heinz, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Und ich passe einfach bei den Risiken auf. Als ich jünger war, war ich da ein bisschen spekulativer. Da habe ich mir so Hotstocks angeschaut, so ganz kleine Start-ups, so Wachstumsbuden. Und da bin ich auch oft auf die Nase gefallen. Und ich habe dann im Grunde auch durch Warren Buffett herausgefunden, dass man diese hohen Risiken gar nicht braucht, um eine tolle Rendite zu verdienen, sondern man kann die verdienen zum Beispiel auch mit Mittelständlern oder eben den Blue-Chip-Werten, die ich genannt habe, den großen aus den USA. Oder man hat jetzt hier zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es auch tolle Mittelständler, die profitabel sind, wo vielleicht eine Familie noch Großaktionär ist. Sowas wie eine Bechtle oder so oder eine SAP, da kann man tolles Geld verdienen und man weiß, okay, die werden noch die nächsten 10, 20 Jahre, 30 Jahre am Markt sein und da kann ich gut schlafen. Also das ist so eine Grundregel von mir, wenn ich mir heute was aussuche, dann soll das eigentlich schon ziemlich stabil sein, krisenfest. Und Krisen gibt's und die kommen auch immer wieder und die sind im Grunde schon besorgniserregend und schlimm, sowas wie Corona. Wir hatten 9-11, wir haben Finanzkrisen alle 10 Jahre. Aber als Aktionär von so grundsoliden Firmen, die eine tolle Bilanz haben, die immer steigende Dividenden ausschütten, sehe ich das relativ gelassen. Und dann kann man auch so Krisen nutzen wie eine Bankkrise, um Banken zu kaufen, gerade die großen. Oder man kann nutzen eine Corona-Krise, sich bei Reiseaktien einzudecken, zum Beispiel bei einem Kreuzfahrtschiffanbieter. Carnival habe ich gekauft in der Phase. Ich habe Airlines gekauft während der Corona-Krise und habe die noch ausgebaut. Die großen United Airlines, Southwest, die haben jetzt auch wieder ein Problem gehabt. Und im Grunde passieren immer wieder mal Unglücke, Unfälle, Krisen. Und das gehört einfach mit dazu. Und genauso gehören auch Fehlgriffe dazu. Trotz der konservativen Strategie, die ich fahre, mache ich auch mal hin und wieder einen Missgriff. Und zum Teil gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Und ich weiß nicht alles und Warren Buffett und auch die großen Stars wissen vieles gar nicht. Man ist im Grunde auch so ein bisschen unsicher, so ungewiss. Aber was man lernen kann von den großen Firmen, wenn man sieht, dass der Umsatz stetig steigt, man schaut sich so eine Historie an und ich schaue mir den Gewinn an. Und toll ist, wenn so eine Dividende 25 Jahre steigend ist. Und ich kenne die Marke und ich weiß, hey, Procter & Gamble, die haben Weltmarken. Jeder Haushalt hat ein Produkt von dem im Badezimmer, ob das ein Gillette-Rasierer ist, ob das Pampers sind, Windeln oder was auch immer. Head & Shoulders, Shampoo und so. Also das sind total die gigantischen Weltmarken. Jeder kennt sie und die Leute sind, die schwören auf ihre Marken und auf ihre Cremes und so oder Parfüms. Und dann weiß ich, die sind noch die nächsten 50 Jahre zugegen. Ja, das habe ich also gelernt, auf die Risiken zu verzichten, auf die ganz großen Risiken. Und aber was noch toll ist, ich schaue mir die großen Flaggschiffe an, sowas wie Boeing in der Krise und denke, Mensch, das ist ein Weltmarktführer neben Airbus, die würden das jetzt wahrscheinlich auch überstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die sind auch ganz wichtig im Rüstungsbereich Boeing. Und dann schaue ich mir so eine Krise bei denen an und weiß, okay, das kann noch lange dauern. Aber vielleicht ist das auch ein interessanter Wert. Den habe ich jetzt noch nicht gekauft, aber den beobachte ich. Vielleicht ist Boeing eine Aktie, wo ich mir als nächstes anschaue. Und im Grunde ist das eigentlich alles, was man machen soll. Ich mache keine Derivate. Die kosten Geld und die sind mit Risiken verbunden. Ich versichere auch mein Depot nicht. mit irgendwelchen Absicherungsstrategien, weil ich bin Langfristanleger, ich will vom Zinseszins profitieren und wenn eine Krise kommt, dann im Extremfall fällt dann eben das Depot um 30%, 40% oder sogar 50%. In ganz, ganz schweren Krisen kann das vorkommen, aber ich fahre da keine Absicherungsstrategie mit irgendwelchen Optionen oder so. Ich sitze das aus und ich habe erlebt, dass viele Leute hier auf der Messe das auch ganz toll machen. Ich habe in Depots reingeschaut und ich habe Leute kennengelernt, die haben angefangen vor 15 oder 12 Jahren sich ein Depot aufzubauen und die sind da ganz eifrig dabei. Ein Ehepaar hat zum Beispiel, jetzt ohne Namen zu nennen, jeden Monat sich eine Dividende aufgebaut von 1.000 Euro. Ich finde das super. Und dann denkt man drüber nach, vielleicht früher in den Ruhestand zu gehen und man lebt irgendwie gelassener, wenn man sowas hat noch. Weil wir wissen ja alle, die gesetzliche Rente reicht nicht im Grunde zum Leben. Und der Trend sieht auch nicht gut aus durch die alternde Gesellschaft und die ganze Situation, die wir weltweit haben, ist es wichtig, dass man sich eben noch was aufbaut. Und da wissen wir, dass die Aktie ist im Grunde das beste Investment, was man machen kann. Von der Rendite her gibt es ganz wenige Bereiche, die höher sind, vielleicht Private Equity. Die letzten 20 Jahre hat es outperformed, den typischen Aktienmarkt. Aber ansonsten ist die Aktie eben führend über 100 Jahre gegenüber Immobilien, gegenüber Rohstoffen, gegenüber Gold und Silber und alles oder Öl. Im Grunde ist es eine schlaue Strategie, konservativ zu sein. Oder man legt sich am besten alternativ, wenn es einen nicht groß interessiert, einfach ein ETF zu, ein World ETF oder ein S&P 500. Und dann spart man da rein und macht das regelmäßig. Je jünger man ist, desto besser. Und ich verkaufe nicht, ich lasse das wirklich lange liegen und ich lese dann, orientiere mich dann auch sehr stark an Warren Buffett, ich lese seine Geschäftsberichte, gucke da immer rein und der letzte war auch gigantisch, da schreibt er dann drüber über seine Aktien, die er nie verkaufen will und auch sein Nachfolger darf die nicht verkaufen und erklärt es dann auch, das hat dann die Coca-Cola, ist gegründet vor 150 Jahren und die gehört zu seinem ewigen Depot, genauso, das habe ich gestern schon mal erwähnt, eben seine Ölaktie Occidental Petroleum, wo er 27,5% gekauft hat, hat er gesagt, die gehört zu seinem ewigen Depot. Die japanischen Holdingfirmen, diese Beteiligungsfirmen aus Japan, wo er vor ein paar Jahren rein ist und wo er gesagt hat, er hat mit denen gesprochen dort und wird bis zu 9,9% kaufen an denen und die auch langfristig ewig halten. Und sein Nachfolger weiß, die dürfen nicht verkauft werden. Also das sind so Sachen, weil er eben vom Zinseszins profitieren will und weil wir auch nicht wissen, wann kommt eine Korrektur, wann dreht ein Chart, das weiß man nicht. Es ist viel Glück und wenn das alles so einfach wäre mit diesen ganzen Geheimformeln oder der Charttechnik, dann wären die Leute, die das einem alles erklären, auch sehr, sehr vermögend und noch viel vermögender, als sie wahrscheinlich sind. Also wir sind da ziemlich ungewiss mit vielen Dingen und deswegen versuche ich da viele Risiken rauszunehmen, so viel wie es geht, mit diesen alten Konzernen, die jeder kennt und vielleicht auch so ein paar Mittelständler, die man vielleicht aus der Region hat oder die man so kennt, einfach selbst informieren, einlesen und schauen, wie teuer, wie hoch sind die bewertet, dass man kein KGV kauft für 300, das 300-fache vom Gewinn wäre mir jetzt persönlich zu viel. Also bei mir ist es so, dass ich finde es toll, wenn man so auch so ein paar Bankaktien für KGV von 12, 13, die ganz großen sich zulegt, so eine Bank of America, vielleicht eine Citigroup oder so. Vielleicht auch in Deutschland gibt es ja Banken, die an der Sanierung arbeiten, die Deutsche Bank, Commerzbank sind weit unter Buchwert. Ist vielleicht auch interessant, sich sowas reinzulegen. So die großen Versicherer sind toll, die Allianz und wie sie alle heißen. Die Allianz habe ich, etliche Banken aus USA und Deutschland. Und so im Grunde ist das meine Strategie und ja, ich wollte auch vor allen Dingen Fragen von euch beantworten und das liegt mir sehr am Herzen, wenn ich da ein paar Fragen beantworten kann. Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon haben. Ah ja. Ja, hat jemand eine Frage?
Möchtest du uns verraten,
wie
viele Titel du in deinem Depot hast?
Ja, ich habe, die Frage war zu den Titeln, die ich im Depot habe. Ist das an, oder? Ich habe so 60 Titel so grob im Depot und zu 10, 12 sind wirklich so Überflieger, sowas wie Netflix, ZDS, Eventim. Und im Mittelfeld habe ich auch viele, die jetzt nicht so toll gelaufen sind oder so um die 100%. Und dann habe ich auch so ein paar Loser, wo ich sage, ey, das sind so 15 oder so, wo ich die Hälfte verloren habe, wie Alibaba. Und ich habe auch ein paar Werte, wo ich 90% bei Weight Watchers im Minus bin. Und ich habe auch ein paar Komplettverluste, wo alles weg ist. Irgendwelche heißen Minenaktien. Da war ich zu risikoreich und habe den großen Fehler gemacht, ja. So schaut's aus. Ich habe ein paar Insolvenzfälle ja im Depot, zum Beispiel Drinks America. Das war so eine Trump-Aktie vor 17 Jahren. Der wollte einen Trump-Wodka verkaufen weltweit in einer goldenen Flasche. Das ist erst hochgeschossen und dann ganz schnell abgestürzt auf null. Komplett null, ja. Ja. Da ist er spezialisiert drin. Ja. Hier haben wir dann noch Fragen.
Hast du nur Einzelaktien oder auch ETFs?
Ich habe ein paar ETFs, aber die ETFs, die ich habe, die sind jetzt nicht so groß gewichtet. Ich habe ein Welt-ETF und ein S&P 500 von Vanguard. Aber das ist jetzt kein großer Schwerpunkt. Ja.
Hallo Herr Schäfer, ich habe eine Frage. Ich habe zwei Kinder und überlege mir jetzt für die auch ein Depot zu eröffnen. Können Sie mir vielleicht ein paar Aktien empfehlen oder Regionen oder ETFs oder was man da halt machen könnte?
Ja, ich schlage vor dann einfach, dass man sich so ein World-ETF oder ein S&P 500 als Basis reinlegt. Mhm. Und dann kann man ja noch überlegen, damit es auch ein bisschen mehr spannend ist und mehr Spaß macht, vielleicht auch für Kinder, ja, dass man dann so vielleicht so kinderbasierte Aktien noch da rein tut. Das ist das Interesse. Ja, genau, so Walt Disney oder McDonald's oder sowas.
Oder Procter & Gamble.
Procter & Gamble.
Und so. Meine sind zwar schon raus, aber ja.
Genau. Ich glaube, dann kann man das Interesse noch deutlich mehr wecken, mhm, und man kann sich auch selbst motivieren. Ich glaube, diese ganze reine ETF-Sparerei, das ist sehr attraktiv, das ist sehr renditereich, kostenschonend, steuerschonend. Das ist eine super Sache, das kann man schwerpunktmäßig machen, aber sonst wird es halt auch arg langweilig. Also mir wäre es zu langweilig, ehrlich gesagt, nur ETFs zu machen.
Okay, ja, gut, super, vielen Dank.
Ja, kannst du.
Guten Tag, ich wollte fragen, was Sie von Wasserstoffaktien halten würden oder ob die Zukunft haben.
Ja, die haben bestimmt Zukunft, aber da kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Und das ist halt auch wieder so ein neuer Trend, so neue Trendthemen, die sind dann auch oft teuer. Und dann sind halt viele Firmen, die halt dann so im Start-up-Status sind. Und da weiß man gar nicht, was wird aus denen in 10 Jahren, wenn eine neue Technologie kommt. Kommen ganz viele so kleine Firmen und die hoffen alle auf den großen Reibach. Und am Ende ist vielleicht so eine Linde, die das große Geschäft macht, die wartet erstmal ab und beobachten. Also wäre mir zu riskant. Auch oft sind die sehr, sehr teuer, die Aktien. Ja, da gibt es auch Themen, ETFs, und man kauft dann oft auch aus Versehen dann in einem Trend, in einem Hype oben, vielleicht AI jetzt, würde ich vielleicht jetzt nicht gerade tun, weil viele oder diese Abnehmspritzen sind super gelaufen, verdienen sehr, sehr viel Geld. Aber ich würde mir so eine Novo Nordisk jetzt nicht mehr zulegen. Wobei, kann gut weiterlaufen, keine Ahnung. Ja. Ja, haben wir denn noch Fragen zum Thema Buy and Hold? Und das Schöne an der Buy and Hold Strategie ist auch, dass man Steuern vermeidet. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Netflix habe ich ein paar hunderttausend Dollar Gewinn gemacht, da habe ich nur 5.000 eingesetzt vor einer langen Zeit und habe die einfach laufen lassen. Wenn ich die jetzt verkaufen würde, weil viele Leute sagen, Mensch, das ist ja eine große Position und das ist ja auch mit Risiken verbunden. Es gibt mehr Wettbewerb, was passiert in 10 Jahren und so. Da müsste ich einen großen Batzen an Geld versteuern und dann würde mein Depot entsprechend auch schrumpfen. Aus dem Grund lasse ich das auch liegen. Zumal der Zinseszins umso besser wirkt, wenn ich das unversteuert und dann nochmal jedes Jahr oben drauf mache, den neuen Kursanstieg, das wird dann zur Lawine. Und viele Konzerne, wenn ich mir angucke, die glorreichen 7, die Microsoft, das ist eine Erfolgsfirma, die Amazon, schon so lange die Alphabet. Und da sehe ich momentan gar keinen Grund, warum die ihre Marktführerschaft aufgeben sollten. Die sind so gut positioniert, die haben gigantische Bilanzen, die haben keine Schulden, die haben so viel Cash. Deswegen gehen auch viele dazu über, jetzt auch Dividenden auszuschütten. Alphabet hat es jetzt angekündigt kürzlich. Sie wollen Aktienrückkäufe machen und Dividenden ausschütten. Meta hat es angekündigt, also Facebook und Instagram-Konzern. Insofern, die ganz Großen sind auch extrem stark etabliert bei den Kunden, sind sehr beliebt. Und ich glaube, von Google, also von Alphabet, die haben 9 Produkte, die von über 1 Milliarde Menschen weltweit genutzt werden. Das ist ein Wahnsinn. Also zum Beispiel Gmail, Android und vieles andere, Google Maps und so, das sind Weltprodukte. YouTube, ja. Das ist also, die Alphabet-Aktie habe ich aus dem Grund. Ich war da auch schon in Chelsea, in der Geschäftszentrale, da haben mich Follower reingebracht und haben mir alles gezeigt, die dort arbeiten. Das ist schon faszinierend, was die alles für die Mitarbeiter machen und wie toll das alles Design ist von der Architektur. Und man kriegt dort alles gratis, Mittagessen, Kaffeestation, ist da echt der Hammer. Und man hat viele Freiheiten dort bei Alphabet. Ja, gibt es dann, ja?
Ja, okay. Wow.
Ja. Hey Tim, ja. Ich habe mal eine Frage. Du hast vor ein paar Wochen auch in deinen YouTube-Videos mal über die Estée Lauder Company erwähnt. Ja. Wie startest du deine Meinung? Ich meine, die ist ja ordentlich gebeutelt, das Unternehmen. Wie siehst du das langfristig?
Ja, ich bin da im Museum von diesem Roland Lauder. Das ist ein Milliardär, einer der reichsten Amerikaner. Der ist der Erbe im Grunde von seiner Mutter, dieser Estée Lauder Corporation. Der sammelt Kunst, auch viele deutsche Kunst, und er hat auch so österreichische, Schweizer Kunst, die so 200-300 Jahre alt ist, und da gehe ich also ins Museum und spreche mit dem, und die leiden jetzt unter dem China-Geschäft. Da gibt es eine Krise, vielleicht auch eine schwere Rezession, keine Ahnung, aber die werden sich auch wieder erholen. Die sind etabliert, die sind ja auch fast 100 Jahre alt, und die haben Tom Ford übernommen, so eine Luxusmarke. Die machen Parfüm und Kleidung und Lederschuhe und so. Ich glaube, die werden sich auch wiederholen, wie viele Luxusmarken oder Kosmetikmarken. Die findet man im Grunde an jedem Flughafen. Im Duty-Free-Geschäft haben die ganz große Abteilungen. Und die haben auch Untermarken und so. Nur das Geschäft, die ganze Vermarktung ist heute anders. Früher hat man einfach im traditionellen Fernsehen Werbung gemacht, und heute braucht man Influencer, man muss in den sozialen Medien präsent sein, die müssen da auch ein bisschen wahrscheinlich moderner werden, ein bisschen aggressiver, und das Umstellen, das Marketing, die Werbung. Ja. Ich glaube, hier ganz vorne war noch eine Frage in der ersten Reihe. Ja.
Und zwar, du hast ja gesagt, du kaufst Aktien, um die sehr lange zu halten. Was wäre für dich jetzt so eine Situation, wo du sagst, okay, die muss ich jetzt verkaufen, oder sagst du, ich entscheide mich einmal und halte sie dann fertig?
Ja, eigentlich halte ich sie eigentlich langfristig, und da gibt es jetzt gar keinen Grund für mich, die zu verkaufen. Kommt eine schwere Krise, ein Skandal oder so, dann weiß man immer im Rückblick alles ganz genau, aber in dem Moment ist oft so eine Aktie auch schon stark korrigiert, und dann behalte ich sie einfach weiter. Aus dem Grund überlege ich jetzt gar nicht nach Gründen, warum ich die jetzt verkaufen sollte. Wir wissen es auch einfach nicht. Jetzt bei Bayer oder so ist vielleicht sowas auch eine Riesenchance, wenn man die besitzt, vielleicht aufzustocken oder neu anzufangen, eine Position. Die sind ja schon so stark gefallen. Oder eine Citigroup, die haben es nie richtig erholt. Die stehen deutlich unter Buchwert, massiv unter Buchwert. Die zahlen, Citigroup zahlt eine hohe Dividende, das da war Buffett auch schon einige Zeit drinne, aus dem Grund, weil sie so günstig bewertet werden. Und Krisen sind eigentlich eher eine Kaufchance als eine Verkaufssache für mich, ja. Ja, weil viele verkaufen in schweren Krisen, und das ist ja eigentlich der falsche Moment zum Verkaufen. Ja. Ja, da ist noch eine Frage. Ja, das ist ein bisschen schwer zu werfen, das Ding.
Ja, hallo Herr Schäfer.
Hallo.
Im Vortrag vor Ihnen haben wir gelernt, wenn der Investment Case sich geändert hat, dass man da auch Aktien abstößt. Ich habe jetzt den Glücksfall, dass ich in Warta investiert bin und -90% habe. Ich habe jetzt die Tage überlegt, ob ich die verkaufen soll. Wie stehen Sie denn dazu, weil Sie jetzt gerade sagen, man verkauft eigentlich nicht, und Sie würden das dann behalten im Depot?
Ja, ich würde das behalten. Das ist eine kritische Situation. Das ist wahrscheinlich auch ein schwerer Sanierungsfall. Die waren sehr erfolgreich. mit ihrer Batterietechnologie. Die waren ja, glaube ich, auch in Hörgeräte oder in diesen AirPods und so von Apple und so. Und die haben sich da irgendwie vertan mit ihren Investitionsplänen bei Warta. Die sind ja schon so stark gefallen. Ich würde sie jetzt nicht verkaufen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gell? Ich kann es nicht sagen, wie das da weitergeht. Der Kursverlust ist massiv. Keine Ahnung. Also das wäre mir auch zu spekulativ, jetzt nochmal dort aufzustocken. Ich würde einfach abwarten. Und ich muss auch sagen, ich habe auch etliche Depotleichen, habe ich ja schon gesagt. Da habe ich auch schon einige Insolvenzen mitgemacht. Das gehört einfach auch mit dazu. Auch wenn ich einen Index kaufe, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Eine Wirecard war im DAX, eine Lehman Brothers war im S&P 500, das war eine der großen Banken aus USA, aus New York. Die sind auch im Index. Also das macht man als Indexinvestor auch mit, dass man mal so einen Krisenfall hat, eine schwere Geschichte. Und im schlimmsten Fall geht sowas auch wertlos. Aber das Problem ist, die menschliche Psyche konzentriert sich immer auf diese Krisenfälle und die Fehlgriffe. Man ärgert sich mehr darüber als über einen Gewinn in der gleichen Größenordnung. Deswegen stehe mein Depot als Ganzes. Und die großen Dauerläufer, die blenden das aus und die holen das mehr als auf, diese Missgriffe, die man im Depot hat. Und eine gute Strategie ist auch traditionsreiche Firmen, sowas wie eine IBM, 100 Jahre unterwegs, oder Microsoft, was weiß ich, 50 Jahre sind die unterwegs, Weltmarktführer, dass man sich die ganz Großen anschaut, die Etablierten und die super starke Bilanzen haben und die weltweit im Grunde jeder kennt. Oder im Konsumbereich große Marken sich kauft, Procter & Gamble, was ich erwähnt habe, Colgate, Palmolive, dann hat man dann weniger Risiken. Und vielleicht bei einer neuen Position, die du eingehst, machst du dann eben so konservative Sachen eher. Dann gleichst du das aus einer Coca-Cola. Es gibt ja endlos viele Ideen. Man schaut sich am besten die großen kapitalisierten Unternehmen an aus dem S&P 500. Und dann kann man schauen, wie hoch ist meine Dividende, wenn jemand gerne Dividenden hat. Wie lange erhöhen die? Ich habe auch etliche Dividendenaristokraten mit einer Erhöhung über 25 Jahre in Folge. Und das dann steigend, das ist eine feine Sache. Ja. Ja. Hast du eine Frage?
Ja. Ich hätte eine Frage. Also Sie sagen ja, dass Sie die Aktien nicht verkaufen, sondern Dividende für die Aktien kriegen. Welche Aktien zum Beispiel in Ihrem Depot sind die Abstand größten Dividende? Also Aktien, die, sagen wir, 5% ausschütteln,
ja.
Vielleicht.
Dividendenrendite, die größten Ausschütter bei mir sind Chevron und Bank of America, die zahlen sehr viel. Ja. Ja, kennst du die?
Nein.
Nein? Das eine ist eine Ölaktie, das andere ist eine große Bank aus Amerika.
Okay.
Ja. Ja. Hast du schon Aktien? Nein?
Nein.
Okay. Alles klar. Ja?
Hat sie ihre Meinung zu Kryptowährungen geändert? Weil es lässt sich ja gar nicht mehr vermeiden, wenn man eine BlackRock kauft oder sowas, dann ist man ja sowieso schon insolviert, weil es ja komplett dagegen gewesen. Aber wie ist die Meinung?
Habe ich nicht geändert. Ich verstehe es nicht so richtig. Ich würde mich da total einarbeiten. Das würde mir zu viel Zeit kosten. Ich kümmere mich um das, was ich kann. Das ist Value Investing Long Term. Investieren in Aktien, in großen Standardwerte. Und ich fühle mich da überfordert mit diesen Kryptos. Wobei Bitcoin habe ich, ehrlich gesagt, hätte ich investieren können und sollen eigentlich im Rückblick, gell? Aber habe ich nicht gemacht und das ist jetzt nicht
mein Gebiet. Es ist ja nie zu spät.
Nee, es ist nicht mein Gebiet. Das erfordert auch sehr viel Zeit, dass man sich da, man muss da schon reinarbeiten.
Kaufen, halten.
Ja, bislang war das eine gute Strategie auf jeden
Fall. Buy and hold.
Ja, bislang hätte sich das ausgezahlt auf jeden Fall. Aber ich mag mehr so Unternehmen, weißt du, wo so jeden Tag profitable Firmen Sachen verkaufen, die Gewinne machen jeden Tag, wo dann mein Investment wertvoller wird durch einen Gewinn, der produziert wird von den Mitarbeitern, von den Verkäufen an Kunden und so. Das traditionelle Geschäftsmodell, das sagt mir sehr zu.
Ja, aber Bitcoin ist ja eher Absicherung. Das heißt, Gold haben Sie? Zur Absicherung?
Nein, habe ich nicht. Ich bin voll in Aktien investiert, aber ich habe ein paar Minenaktien. Aber ja, die habe ich. Das ist ein ganz kleiner Bestandteil von meinem Depot. Nicht im Großen, ja. kein großer Bestandteil. Minenaktien kann man machen, Gold kann man ein bisschen reinmischen, aber ist ja auch schon gut gelaufen, muss man nicht machen. Ja. Weil beim Gold ist es so wie bei allen anderen Assets, die Aktie überstrahlt alle anderen, weil man da eine tollere Risikoprämie kriegt. Gold ist ja, gehört zu den Rohstoffen und wenn man sich die, da gibt es so Studien über 100 Jahre, die ganzen Assets analysiert haben, da schneiden eben Aktien am besten ab. Ja. Ja. Und von Bitcoin gibt es keine Historie über 100 Jahre. Wenn es das gäbe, würde ich mir es eher anschauen. Müssen wir nochmal sprechen in 80 Jahren so. Ja. Ja. Ja, haben wir noch eine andere Frage? Ja.
Ja, vielen Dank. Was ich mal gerne wissen würde, wie Sie so zu Immobilien auch stehen, weil Sie haben ja auch 1, 2, 3 Immobilien zusätzlich zu den Aktien. Macht das Sinn oder was müsste passieren, um aufzustocken oder zu verkaufen oder
ja, Immobilien
die Verwaltung und so?
Ja, genau. Immobilien, ich habe eine Immobilie, eine Wohnung, wo ich früher gewohnt habe, in Deutschland, in Mannheim. Die vermiete ich, das ist aber ein bisschen mit Arbeit verbunden. Also, und man hat halt mal einen komplizierten Fall, dass man dann mehr renovieren muss. Oder es ist ja nicht so einfach alles. Auch man muss dann hingehen und sich Handwerker besorgen und so. Also mit das ist nicht richtig passives Einkommen. Ich mag das Passive, die Dividenden, da ruft keiner an. Von Bank of America.
Aber es ist halt dann ein bisschen gestreut, sage ich mal. Ja? Also wenn ja, es eine Krise ja. ist, dann kann man sagen, okay.
Das stimmt. Nee, ich fairerweise, ich habe Immobilien. Klar, wir haben ein Waldhaus, das vermieten wir auf Airbnb. Meine Eigentumswohnung in New York habe ich. Und dann die kleine mittelgroße Mietwohnung in Deutschland habe ich. Und das lasse ich auch langfristig. Bei Immobilien ist auch wichtig, wenn man das macht, dass man langfristig investiert. Denn man hat hohe Kaufnebenkosten, ob das Makler ist, Grunderwerbsteuer, Notarkosten und andere Kosten, Umzug, also Renovierung und das geht so ins Geld. Da muss man dann auch am besten, glaube ich, 10 Jahre plus, wenn man sich entscheidet für eine Wohnung, langfristig da das zu machen. Wobei, da gibt es auch die langfristigen Studien, dass im Schnitt, das heißt immer im Schnitt, das heißt, gibt es natürlich Ausreißer und Einzelfälle, aber Aktien sind überlegen von der Rendite her. Mhm. Aber wenn einer handwerklich begabt ist und das selber machen kann oder sich super gut auskennt, einen Zufallsfund macht, einen guten Kontakt hat, eine Immobilie vielleicht geschickt aus sogar einem Insolvenzfall kaufen kann, ja, dann würde ich sagen, wenn einer begeistert bei der Sache ist und einem das Spaß macht und Talent hat, warum nicht, gell? Da ist nichts dagegen zu sagen.
Okay, vielen Dank.
Oh, sorry. Ja, gibt es noch eine Frage?
Ja.
Okay. Oh, das sind Gläser.
Hallo Tim, ich habe bei dir das Gefühl, dass dein Investmentprozess relativ simpel gehalten wird, was ich auch echt super finde. Ich entdecke mich selber, dass ich mich oft mal verzettel. Mich würde interessieren, wie sieht dein Investment-Research-Prozess aus, wenn du den auf 1, 2, 3, 4 Schritte runterbrechen müsstest?
Ja gut, ich schaue mir dann die Produkte an, die Firma, ich versuche da den vor allen Dingen die Einleitung des Vorwortes vom Geschäftsbericht zu lesen, das verstehe ich dann oft besser. Dann schaue ich mir als mal Interviews an auf YouTube vom Vorstand oder so. Manchmal gehe ich sogar auf Konferenzen, Investmentkonferenzen und dann schaue ich mir das KGV an, die Dividende, die Bilanz, wie viele Schulden haben die. Aber ich gehe da jetzt nicht so ins Detail und guck mir so Verrückte irgendwie so EBITDA, was eh keiner versteht, oder Kosten vor Kosten oder so. Da gibt es ja so Bereinigungen und so. Also ja, ich versuche das ohne Kauderwelsch, ohne komplizierte Formeln einfach. Ich schaue mir die Gewinnentwicklung an, einfach der Nettoüberschuss und so Geschichten, die Dividende, so Zahlen rein, so ganz simpel und gar nicht so detailliert. Also ich glaube, da kann man sich auch verzetteln und da gibt es gar nicht so diese... Ja, Geheimformeln, also ja. Es ist, glaube ich, in der Tat ein sehr simpler Prozess.
Ja.
Ja.
Guten Tag, Herr Schäfer. Ich wollte Ihnen fragen, ob Sie eine lange Perspektive empfehlen, in Rüstungsunternehmer zu investieren, zum Beispiel in Lockheed Martin oder in Rheinmetall, weil heute wir sehen, dass es ziemlich viele Konflikte und kann es so sein, dass es wird profitabel in Zukunft?
Ja, das ist eine sehr profitable Branche, jetzt auch gerade durch die Kriegssituation in der Ukraine. Und durch die Aufrüstung von vielen Staaten, da ist, besteht enormer Druck, auch jetzt gegenüber Deutschland als Teil der NATO, dass die ihre 2% investieren. Da wird wahrscheinlich noch sehr viele Jahre genau aufgerüstet werden, was eigentlich traurig ist. Andererseits zum Schutz der Länder, zur Verteidigung auch Sinn macht. Ich habe keine Rüstungsaktien, selbst im Depot. Aber wenn man das Dilemma, die Krise sieht, dann muss man sagen, es ist vielleicht auch, kann Sinn machen, sowas sich anzuschauen und auch zum Schutz von der Demokratie, dass sie eben nicht überfallen wird und sich selbst verteidigen kann im Falle einer Invasion. Das ist ein sehr profitables Geschäft, die Firmen, die du genannt hast, das sind ja total führend, die bauen Kampfjets und das sind Technologieführer und da ist der Marktvorsprung so groß, ich glaube, da kann man auch gute Langfristinvestments machen. Und man sieht es auch in den Langfristcharts und der ganzen Entwicklung dort, dass es super läuft, ja.
Ja. Ja, hallo. Konnten Sie mit Ihrer Strategie die letzten 20, 25 Jahre die großen Indizes schlagen? Wenn ja, um wie viel? Und wenn ja, an was lag das?
Ja, das habe ich nie nachgerechnet, weil ich habe mein Depot auch ein paar Mal umgezogen.
Schätzungsweise?
Oh, ich möchte da kein Märchen. Ich kann's nicht.
Oder liegen Sie bei den großen Indizes?
Ich fühle mich ganz wohl mit der Rendite. Also ich habe viele Ausreißer im Depot, wo ich 10.000% gemacht habe oder 8.000%. Und die jetzt $300.000 wert sind jeweils.
Und die machen die Null, die Verluste
ja, genau, wert? Ja, genau, die machen die vielen Loser, das heißt viele so 10, 12, 15 Loser mehr als wett, ja.
Aber um wie viel Sie jetzt die großen Indizes geschlagen haben, wissen
das weiß ich nicht.
Überhaupt.
Das ist mir eigentlich auch egal. Ich muss niemandem was beweisen, ich verkaufe nichts, kein Seminar, genau. Keine Geheimformel. Und,
ich finde das genau die richtige Strategie.
Ja.
Ja, Tim, ich würde dir auch gerne eine Frage stellen. Ich weiß, du bist ausgebildeter Analyst und mich würde interessieren, im Hinblick auf Bankaktien, die du ja schon angesprochen hast, sind ja immer ein bisschen schwieriger zu bewerten als jetzt ein normales Unternehmen. Auf welche Kennzahlen achtest du hier besonders?
Ja, ich gucke da mir den Buchwert an, so ganz simple Sachen, auch das KGV. Aber du hast recht, das ist schwer einzuschätzen, wenn wir in eine Konjunkturkrise kommen. Wie stabil sind die ganzen Kredite, die vergeben haben, ob das an Hausbauer ist oder an Gewerbebetriebe oder Fabriken oder Konzerne. Da kann es in einer schweren Krise ganz schön Abschreibungsbedarf geben. Und das kannst du im Grunde als Aktionär gar nicht einschätzen, das ist schwierig. Also man muss da vertrauen auch auf die Ratinghäuser. Man muss schauen, wie etabliert, wie groß ist die Bank, die ganz gut, JP Morgan hat einen super Ruf. Da heißt es ja, dass die sehr, sehr konservativ wirtschaften und Vorsorge treffen und nicht bei jeder Kreditvergabe dabei sind. Aber es ist eine schwierige Sache. Auf jeden Fall hast du mit deiner Frage einen guten Punkt angesprochen, ja, der schwer einzusehen ist als Außenstehender. Ja?
Eine Frage zu Nike. Ich habe einen Artikel von dir gelesen über Nike. Hast du auch selber gekauft und wenn ja, zu welchem Kurs?
Die Nike-Aktie, die habe ich schon 10 Jahre oder 8 Jahre bestimmt. Und die hat jetzt ganz schön korrigiert. Ich glaube, 30% vom Top sind die runtergegangen. Die haben Schwierigkeiten im Absatz, auch in Asien. Und viele jüngere Leute überlegen sich, bevor sie einen Sneaker kaufen, $150, kaufen Sie vielleicht mal eher einen günstigeren, vielleicht für 50 oder 40 beim Discounter oder irgendwo anders. Also das ist momentan stark am Korrigieren, aber und vielleicht haben Sie auch beim DFB einen Fehler gemacht. Mit den 100 Millionen, wo Sie den Adidas ausgebootet haben, verdoppelt im Grunde das Budget, was jedes Jahr an den DFB fließt. Aber die werden sich auch wieder erholen. Also ich bin da ganz langfristig dabei und ich... Bei Nike, den Kurs kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin da schon deutlich im Plus. Aber ich glaube, das ist momentan eine schöne Chance, wenn man so einen tollen Standardwert hat wie Nike, was auch schon total etabliert ist, Weltmarktführer. Man hat es hier im Saal überall, bestimmt jeder dritte Schuh oder vierte Schuh ist bestimmt von Nike. Jeder kennt es und ist eine tolle Marke. Auch Adidas ist eine tolle Marke oder Puma. Also ich habe auch Adidas nebenan im Depot. Und man kann, wenn man sich nicht entscheiden kann, man kann auch 2-3 Airlines kaufen, 2-3 Banken. Das ist, da spricht gar nichts dagegen. Ja?
Ja, hallo, grüß dich. Hallo. Meine Frage wäre dann noch, stockst du dann ab und zu dann bei der Nike, kam jetzt der Gedanke dann wieder auf, weil das macht dann ja Sinn, wenn du ein Portfolio hast von 60 Aktien, meintest du so Pi mal Daumen.
Ja, manchmal stocke ich auf, aber das sind dann oft auch kleinere Beträge. Und dann habe ich so einen Trittplan, dass alle Dividenden, die ich bekomme, die gehen automatisch zurück in den jeweiligen Wert. Das bieten die Amerikaner an. Das ist kostenlos. Und das passiert im Hintergrund. Du kriegst dann genau den Dividendenbetrag in Teilstücken gutgeschrieben. Dann kriegst du zum Beispiel 3,210 Nike-Aktien dazu, ja, automatisch. Und das ist ein schöner Schneeball. Das wird dann immer schneller und das beschleunigt sich, das ist der Hammer. Also wenn man da am Ball bleibt, viel Geduld hat, ein paar Dekaden und man muss da viel Geduld haben und vorsichtig sein, auf Selbstüberschätzung aufpassen an der Börse und da kann man gigantische Renditen machen, auch mit so ganz großen Blue-Chip-Werten wie einer Nike. Ja?
Ja, hi. Hi. Ich habe auch eine Frage und zwar viele sprechen ja immer davon, sein Depot auszubalancieren und du hast aber auch so Booster drin, wo du gesagt hast, mit 5.000 Euro Einsatz hast du einige hunderttausend Dollar gemacht. Balancierst du dann auch aus oder lässt du es einfach liegen und dann hat dieser Teil vielleicht 10-20% deines Depots,
macht es ja aus? Okay. Ich lasse das liegen, das sind dann Schwerpunkte. Die haben sich automatisch gebildet, ich würde es von mir aus jetzt nicht geplant machen, aber es ist halt so, weil ich halt den Zins weiterlaufen lassen will.
Ja, ja, danke
schön. Bleibt einfach. Aber ich würde jetzt vielleicht meine Netflix nicht weiter ausbauen, weil die schon schon so groß ist. Ja. Ja.
Du hast vorhin ganz kurz das Private Equity angesprochen, also dass das eigentlich als einzige Kategorie teilweise Aktien outperformed hat. Ist für dich aber trotzdem nicht interessant?
Ich habe eine Beteiligung gemacht, privat. Das ist eine Recyclingfirma, elektronisches Recycling aus Kalifornien. Da ist auch einer von den Tesla-Aufsichtsräten drin, einer der frühesten Tesla-Vorstände. Und die habe ich aber auch schon lange, die habe ich schon 14, 15 Jahre bin ich da investiert. Die haben es super entwickelt. Aber sonst ist das ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, das Private Equity. Und man kann sowas machen. Vielleicht in der Nachbarschaft sich an einem Restaurant beteiligen oder so. Aber als Privatanleger ist es unheimlich schwierig, das zu überschauen und das auch zu steuern. Und da wage ich mich jetzt nicht nochmal irgendwie in das Feld rein. Das ist ziemlich, ziemlich riskant. Da muss man sich gut auskennen. Und die Outperformance machen auch, glaube ich, die großen Konzerne, die KKRs, die Black, wie heißen sie, die Blackstone und so, die Profis halt, ja, oder der Carl Icahn und die Leute machen das, aber ich als Privatanleger traue mir das nicht zu. Ich habe das einmal gemacht, aber das ist auch extrem riskant.
Okay, danke. Ja,
ja, haben wir denn noch Fragen? Ja.
Servus. Du hattest vorhin gesagt, Immobilien sind nichts für dich. Wie sieht das mit REITs aus? Also bist du da in Realty Income oder irgendwo investiert?
Ja, REITs sind auch eine feine Sache, weil man da sogar einen Steuervorteil hat. Die können ja ihre Gewinne unversteuert ausschütten und versteuert wird erst auf der Ebene vom Aktionär. Das ist eine gute Sache eigentlich. Ich habe jetzt keine im Depot, aber ich finde das nicht unattraktiv, sehr attraktiv. Mhm. Auf jeden Fall. Und zumal jetzt gerade auch eine starke Korrektur stattgefunden hat im Immobilienbereich, auch weltweit. Ist das vielleicht auch in Deutschland, gibt es auch tolle Werte. Ich finde Vonovia als größter Wohnungsvermieter, sogar in Europa habe ich gelesen, ist vielleicht nach der scharfen Korrektur, zumal wir ja einen Wohnungsmangel haben, der nicht so schnell gelöst wird, finde ich das eine attraktive Situation. Aber man braucht halt immer Geduld. So ein Turnaround, so eine Markterholung kann ganz schön dauern, bis so ein Zinstrend sich wieder dreht. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Erhöhungs- Fall bei den Leitzinsen. Dadurch haben sich die Finanzierungskosten von diesen großen Immobilienkonzernen massiv verteuert. Deswegen machen die auch so Teilverkäufe, um die Bilanz in Schuss zu halten. Aber vielleicht auf jeden Fall sind REITs und Immobilienkonzerne sehr interessant. Ja?
Hallo.
Hallo.
Ich habe mitbekommen, du bist, glaube ich, auf einer Suche nach einer neuen Wohnung. Hast du da schon was gefunden und was passiert mit der aktuellen Wohnung?
Nee, ich hab mich nur mal umgeschaut, so im Grunde auch so interesseshalber, weil der Immobilienmarkt in New York hat stark korrigiert. Das liegt an den steigenden Zinsen. Die 30-jährige Hypothek hat sich massiv verteuert. Die war jetzt noch vor kurzem bei 5,5, ich glaube, die ist Richtung 7% gegangen. Und dadurch ist der Immobilienmarkt natürlich 20-30%. Du kannst sehr viel verhandeln jetzt mit Verkäufern. Und es sind sehr viele Wohnungen gebaut worden im Wohnungsbauboom. Und jetzt stehen komplett Hochhäuser dort. Und die haben ganz schön zu kämpfen, die zu verkaufen oder zu vermieten. Vor allen Dingen zu verkaufen ist ganz schwierig geworden für die. Ich habe mich umgeschaut. Ich bin jetzt momentan nicht dabei, irgendwas zu kaufen. Okay. Ich wohne in einer recht kleinen Wohnung und die hat so 65 Quadratmeter und da fühle ich mich wohl. Ich habe kein Auto und ich lebe relativ bescheiden.
Alles klar, vielen Dank.
Hi.
Hallo Tim. Du wirkst sehr entspannt. Wie hast du das geschafft? Du bist ja Jahrzehnte im Aktienmarkt aktiv, in der Dotcom-Krise und bei dem Bankencrash beherzt und ruhig nachzukaufen, wie du gerade auch erzählt hast, Bank of America. Du bist da ja dran geblieben und genau, das
ja.
Möchte ich gerne wissen.
Ist einfach so, dass es bringt einfach nichts, sich da nervös zu machen und aufzuregen, weil Krisen gehören dazu. Und du musst dir einfach so Sachen anschauen von Warren Buffett, der sagt, wir haben alle 10 Jahre eine Bankenkrise oder wir haben eine neue Krise, die kommt und vielleicht passiert die schon in einem halben Jahr, kommt ein Crash. Das ist einfach naturgegeben, das liegt auch an unserer Psyche, dass wir gierig werden im Boom und dass wir ängstlich werden in einer Krise, dann entsteht Panik und so diese ganzen Reaktionen, die werden sich auch nie ändern und insofern weiß ich, das ist menschlich und es ist Teil auch des langfristigen Börsenerfolgs, gehört einfach dazu, ist was ganz Natürliches und man darf sich da auch nicht verunsichern lassen und dann den Fehler machen, dass man dann in fallende Kurse verkauft. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Deswegen, wenn man an der Börse investiert, langfristig denken, über 10 Jahre, und dann kann im Grunde, wenn man konservativ ist, bei der Aktienauswahl oder Indexauswahl, da kann im Grunde gar nichts passieren. Bislang zumindest über die letzten 100 Jahre. Ja. Ja. Und da kann man gigantisch viel verdienen, weil mein Gehalt war jetzt auch nie sonderlich hoch und ich habe ein durchschnittliches Gehalt gehabt, wie viele hier auch im Saal und ich habe manchmal das Geld zusammengekratzt, bis ich 2.500 Euro zusammen hatte und dann habe ich 2-3 Monate gespart und erst dann eine neue Aktie dazu gekauft. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ein Top-Verdiener bin, sondern Durchschnittsverdiener aus dem Journalismus. Und man kann sich da echt ein tolles Depot aufbauen mit einer positiven, tollen Sparquote. Ist vieles möglich. Ja?
Ja, Herr Schäfer, erstmal vielen Dank für die offenen Worte. Ich kenne wenig Leute, die sich offen hinstellen und sagen, also ich habe da auch ein paar Nieten im Depot und so und so viel verloren. Erstmal toll. Meine Frage geht Richtung China. Es gibt ja viele... Ja, oder wir haben an Russland und Ukraine ja gesehen, wo es hingeht, wenn die Weltgemeinschaft ein Land ächtet. Das Risiko, dass Ähnliches mit China passiert, ist da. Ich für mich versuche jetzt, also keine großen China-Risiken einzugehen. Tolle Titel wie LVMH, denke ich, ist jetzt keine schlechte Aktie, nehme ich deswegen nicht ins Depot. Wie stehen Sie da dazu?
Ich habe eine China-Aktie, das ist die Alibaba, da habe ich 60% verloren. Es ist schwierig, also ich kaufe mir wahrscheinlich auch keine China-Aktie mehr auf absehbare Zeit. Es kann eine Enteignung geben, man weiß gar nicht, wie die Wirtschaft da gesteuert wird. Es werden Leute, Manager verhaftet und man hört gar nichts von dem Prozess. Also da verschwinden führende Manager einfach von der Bildfläche und keiner weiß, was los ist. Also ist schon erstaunlich und ich weiß auch nicht, wie die Bilanzen erstellt werden. Also ich habe da eine große mittelgroße Investition gemacht. Für mich waren das 5.000, glaube ich, so grob Euro. Und Alibaba habe ich schon 60% verloren. Also das reicht mir mit China momentan. Ja. Aber Weltkonzerne, die streuen natürlich ihr Business. Und LVMH, gut, die haben eine China-Abhängigkeit, auch Estée Lauder. Aber ich glaube, die können das irgendwo dann auch abfedern und ausweichen auf andere Länder. Aber klar, die haben schon auch einen Schwerpunkt dort, ja. Das stimmt, ja. Das habe ich ein Risiko dort. Ja.
Also ich habe nochmal eine Frage. Du bist ja finanziell frei. Und jetzt stellt man sich ja natürlich immer so vor, man liegt irgendwie am Strand oder schläft morgens bis um 10 oder länger.
Ja.
Wie sieht denn so dein typischer Alltag in New York aus? Du arbeitest ja auch noch ein bisschen. Ja. Suchst du da das frei aus oder teilst du es ein?
Ja, genau. Ich ganz eigentlich ein langweiliger Tag ist das. Also ich stehe auf so um 7 oder was. Dann lese ich viel und schaue mir, ich prüfe meine E-Mails und ja, was mache ich? Ich lese Zeitungen und nichts Besonderes. Ich koche einen Kaffee. Ich habe jetzt keinen Ferrari, den ich spazieren fahren muss oder so. Ja, das ist eigentlich ganz langweilig. Und dann gehe ich eine halbe Stunde. Wir haben im Haus so ein kleines Fitnessstudio, da gehe ich dorthin. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren, treffe vielleicht einen Freund zum Mittagessen und das war's dann im Grunde. Ja.
Okay. Dankeschön.
Ja.
Ja. Hallo.
Hallo.
Tim, ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken bei dir. Ich habe auch vor ein paar Jahren mal angefangen mit Aktien, habe auch einige Misserfolge gehabt, die klassischen Fehler gemacht, die viele machen, und war dann schon so frustriert, dass ich gar nichts mehr gemacht habe. Und du hast mich also vor ein paar Jahren, so um die 2020, inspiriert, da wieder einzusteigen, und nach deinen Vorgehensweisen und deinen Leitsätzen habe ich das auch getan und seitdem wieder Erfolg gehabt damit. Erstens mal vielen Dank dafür, das möchte ich hier mal sagen. Und dann hätte ich auch noch eine Frage an dich. Wie siehst du denn grundsätzlich die Stimmung am Markt für die nächsten Monate, da jetzt für mein Empfinden das doch etwas heiß gelaufen ist, gerade die letzten paar Monate. Und da kann man ja analysieren, kann sich seine Meinung bilden und kann sich auch Werte raussuchen, aber dann bewegt man sich meiner Meinung nach doch im Moment so von den großen Indizes eher so an dem oberen Bereich diesen langfristigen Kanals. Und wie siehst du das, gerade wenn man so eine Einmalinvestition mal wieder machen möchte, eher mal noch ein paar Wochen, Monate warten oder direkt reingehen?
Ja, also ich habe jetzt auch keine Glaskugel, das kann sein. Wir sind schon hoch bewertet, wir haben schon eine Euphorie. Wir sehen es auch hier an den Zuschauern auf der Messe, sind viele, viele Besucher da. Das Interesse an Aktien ist sehr, sehr groß, auch in so Trendthemen wie das AI. Und das ist ein enormer Fortschritt, der dort auch passiert, oder die Abnehmspritze und so. Also wir haben schon so ein bisschen euphorische Phase. Aber timen kriege ich nicht hin. Ich schaue mir dann die einzelnen Firmen an, wie sind die bewertet. Und ich möchte nicht unbedingt in so einen heißen Trend reingehen. Und aus dem Grund mache ich so konservative, so alte Konzerne, die vielleicht unterbewertet sind oder fair bewertet werden. Das traue ich mir zu, die Stimmung zu timen. Wenn du eine Euphorie hast, das kann noch viele, viele Jahre weitergehen. Das weiß man gar nicht. Also das war ja am neuen Markt, das ging auch lange, lange Zeit, bis dann irgendwann mal die Korrektur kam. Also keine Ahnung, ich kann es nicht teilen, ich mache mir da auch gar keine großen Sorgen. Aber ich weiß generell, Aktien sind schon sehr beliebt geworden. Und wir haben schon, man hat es ja auch gesehen mit diesen Meme-Stocks in Amerika, mit diesen AMC, dass auch viele junge Leute Aktien kaufen und so, auch sehr spekulative. Ja, es ist eine kleine Euphorie schon da, auf jeden Fall. Aber nicht investieren ist auch keine Lösung, weil es gibt eine tolle Rendite an den Börsen, die möchte ich nicht verpassen. Im Schnitt ist jeder Börsentag profitabel mit einer ganz, ganz kleinen Mini-Rendite. Ja. Ja? Okay, wir sind dann. Vielen Dank für den Besuch. Ich wünsche euch allen noch ein tolles Wochenende und hoffentlich sehen wir uns das nächste Jahr. Und das Depot ist bis dahin gewachsen und ihr habt Spaß gehabt mit euren Investments.